Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 9. April. Heute will die Innenministerin Faeser die Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vorstellen. Im Zentrum der Zahlen steht die stark gestiegene Gewaltkriminalität, bei der vor allem Ausländer und Zuwanderer herausstechen. Besonders stark ist die Zahl der Einbrüche, Raubüberfälle und Diebstähle angestiegen. Bild, der die Zahlen schon gestern Abend vorlagen, berichtete über einen Anstieg von 4,4% im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 bedeutet dies sogar ein Plus von 7%. Die Gewaltkriminalität ist sogar um 8,6% auf 214.000 Fälle angestiegen. Fast jeder zweite Raubüberfall in Deutschland wurde im Jahr 2023 von einem Ausländer begangen. Vor einer Woche bereits hatte Berlins Innensenatorin Spranger, SPD, die Zahlen für die Bundeshauptstadt vorgestellt. In Berlin gibt es auch einen starken Anstieg der Kriminalität, die dort ohnehin schon sehr hoch ist. Es gäbe laut Spranger einen deutlichen Trend zur Verrohung, vor allem im öffentlichen Raum, wo die gefährliche und schwere Körperverletzung um 17,5% zunahm. Vor allem Raub, Diebstahl, Körperverletzungen und Sexualdelikte nahmen bereits im zweiten Jahr deutlich zu. Die Sexualdelikte stiegen in der Hauptstadt seit 2015 kontinuierlich an. Es gab mehr als eine 500.000 Taten bei einem allgemeinen Plus von 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Man komme nicht umhin, Berlin hier als Labor der Bundesrepublik zu sehen, schrieb dazu Matthias Nikolaidis auf Tichys Einblick und weiter: Originell waren daneben die Begründungen der Senatoren, bei denen alles Verfügbare zusammengemischt wurde. Corona, Inflation, Krieg der Ukraine, Migration, Hamas-Terror in Israel. Die Krisen der letzten Jahre suchten sich ihr Ventil. Damit sei Spranger gewissermaßen der Vorgabe ihrer Kollegen Herbert Reul, CDU und Joachim Herrmann gefolgt, so schreibt Matthias Nikolaidis weiter, die bei der Vorstellung der bayerischen und nordrhein-westfälischen Zahlen nicht mehr vermeiden konnten, ebenfalls einen starken Anstieg der Ausländerkriminalität zu konstatieren. Innensenatorin Spranger habe ein paar politisch korrekte Bemerkungen zu den Berliner Zahlen parat, so Nikolaidis. Gewalt wird nicht durch Herkunft bestimmt, sondern durch besondere Umstände geprägt. Sozialisation, Gewalterfahrungen, Ängste seien nur einige davon. Auch ein fremdes Umfeld, eine ungewisse Zukunft, wenig Geld, so Spranger. Ratlos sei er manchmal. Das hatte am Wochenende noch Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul gegenüber Bild geäußert, angesichts der drastisch zunehmenden Gewaltbereitschaft auf den Straßen. Reul sprach gegenüber Bild von Überlegungen zur Strafmündigkeit. So habe am Donnerstag der vergangenen Woche in Dortmund ein 13 Jahre alter Junge mit einem Messer einen 31 Jahre alten Obdachlosen erstochen. Der Junge stammt aus Bulgarien und ist nicht strafmündig. Deshalb wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen und das Jugendamt wurde eingeschaltet. In Solingen wurde gestern Nachmittag ein Mann bei einer brutalen Attacke mit einer Machete schwer verletzt. Mit schwersten Verletzungen liegt der Mann im Krankenhaus. Der Täter ist nach Informationen von Bild zunächst geflüchtet. Eine Stunde später konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Polizei gehe, wie sie gegenüber Bild bestätigte, momentan von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Weitere Details könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht nennen. In einem Zug zwischen Koblenz und Lahnstein am Rhein ist gestern ein 20-jähriger iranischer Herkunft offensichtlich von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer wurde in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Tatverdächtige sudanischer Herkunft konnte festgenommen werden, heißt es in der Polizeimeldung. Durch die Anzeigenaufnahme und die Ermittlungen am Bahnhof Lahnstein kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr, heißt es. Was waren die Beweggründe im Hause des Wirtschaftsministers Habeck, dass schließlich alle Kernkraftwerke abgeschaltet wurden? Damit wurde Deutschland in einen Energienotstand hineinlaviert. Vor allem stiegen die Energiekosten so heftig an, dass die energieintensive Industrie nicht mehr konkurrenzfähig arbeiten kann. Aufschluss über Beweggründe und Auseinandersetzungen im Hause Habecks geben können unter anderem regierungsinterne Dokumente zur Atomkraft. Die wollte der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck nicht herausgeben. Vehement sträubte er sich dagegen. Doch jetzt wurde er verurteilt, die Akten an die Medien herauszugeben. Ein Journalist des Magazins Cicero kämpfte seit 2022 um den freien Zugang zu den Informationen und musste auf Herausgabe der Akten laut Umweltinformationsgesetz klagen. Schließlich sind Minister und Verwaltungsbeamte nur Angestellte des Volkes. Die Grünen im Wirtschaftsministerium sagten, eine Offenlegung der Informationen hätte nachteilige Auswirkungen auf Vorgänge im Ministerium. Im Februar schließlich entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass das Wirtschaftsministerium fast den gesamten internen Schriftverkehr herausgeben muss. Denn ab jetzt sind die Urteile rechtskräftig. Auch das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte am Montag, man habe keine Berufung eingelegt. Die Dokumente müssen also herausgegeben werden. Fragt sich, wie schwarz die werden. Der Südwestrundfunk hat die Moderatorin Helen Fares hinausgeworfen. Der SWR habe sie, wie der Sender am Montagabend mitteilte, von ihren Moderationsaufgaben entbunden, nachdem sie wiederholt auf ihrem privaten Social-Media-Account extreme politische Positionen geäußert habe. Zuletzt ging es um die Nutzung einer App, mit der Waren identifiziert werden können, die auf einer Boykottliste stünden, um mit dem Kauf solcher Produkte die israelische Wirtschaft nicht zu unterstützen. Schon zuvor habe Helen Fares zum Boykott israelischer Erzeugnisse aufgerufen. Dem SWR sei es wichtig, dass der in Rede stehende Post nicht im Kontext einer Beschäftigung für den SWR entstanden sei. Der SWR habe Frau Fares darauf hingewiesen, dass für Moderatoren eines Debattenformates zum Schutze der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Sendung eine Pflicht zur Neutralität gelte. Diese Neutralität ließ Frau Fares in ihren Social-Media-Aktivitäten vermissen, so der SWR. Mal eine gute Nachricht, finde ich jedenfalls. Tichys Einblick wird 10 Jahre alt, mittlerweile die größte Nachrichtenplattform jenseits von ARD, ZDF und all den anderen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wir laden Sie jedenfalls heftig ein, am 15. Juni nach Halle an der Saale zu kommen. Das Programm finden Sie auf der Webseite von tichiseinblick.de und es gibt sogar noch Tickets für diese Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen zu treffen.
Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Mitbegründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Wie viel Gold und Silber sollte man kaufen, Herr Böttger?
Als Basisinvestment raten wir tatsächlich zu einer Unze Gold pro Kopf der Familie. Diese Zahl nehmen wir nicht von irgendwo her, sondern es ist eine Korrelation, die sich etwa über 100 Jahre schon zeigt, dass es etwa 25 bis 30 Gramm, also eine knappe Unze pro Kopf der Weltbevölkerung, im geförderten Zustand in Gold gibt. Und wenn ich dann eine Unze pro Kopf habe, dann habe ich sozusagen meinen ganz regulären fairen Anteil. Wir empfehlen weitere 5 Unzen Gold zur Absicherung oder auch zum Ansparen einer künftigen eigengenutzten Immobilie. Und darüber hinaus kann man in Gold investieren, wenn man beispielsweise weiß, in 3, 4, 5 Jahren möchte ich wieder ein Fahrzeug erwerben, dann kann ich auch dafür in Gold etwas ansparen oder eine Rücklage bilden. Mit Silber muss ich langfristig orientiert sein. Und langfristig heißt wirklich 10 Jahre plus. Das heißt nicht, dass es nicht auch vorher zu einer erheblichen Preissteigerung kommen kann, aber die Möglichkeit, dass es nicht so ist, besteht auch. Und deswegen, je risikofreudiger ich bin, je mehr Liquidität ich habe, je langfristiger ich orientiert bin, umso mehr kann ich das Silber übergewichten und wir empfehlen aber zumindest so einen Bestand von etwa 700 Unzen pro Familie, für eine 5-köpfige Familie, um in wirklich schwierigen Zeiten über einen längeren Zeitraum sich mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken zu können.
Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten von BB Wertmetall unter 034 1991 7000.
Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada haben gestern Abend das Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis erlebt. Der Kernschatten zog sich über den Norden Mexikos, quer über die USA von Texas Richtung Nordosten und endete über dem Nordatlantik. Die NASA, die von einem kosmischen Meisterwerk sprach, übertrug die eindrucksvollen Bilder über das Internet für den Rest der Welt. Die berühmteste Sonnenfinsternis fand übrigens vor mehr als 100 Jahren, am 29. Mai 1919 statt. Sie verhalf niemand Geringerem als Albert Einstein zu ewigem Ruhm. Monate vor der Sonnenfinsternis hatten sich zwei britische Schiffsexpeditionen auf die beschwerliche Reise einmal nach Brasilien und zum anderen in den Golf von Guinea aufgemacht. Sie wollten überprüfen, ob wahr ist, was Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hatte, dass nämlich eine genügend große Masse einen Lichtstrahl verbiegen kann. Die Sonne müsste also das Licht von den Sternen ablenken. Bei einer Sonnenfinsternis müssten Sterne ein wenig verschoben zu sehen sein. Auf das Ergebnis musste die Öffentlichkeit damals lange warten. Bis die Schiffe zurückkamen und die Fotoplatten ausgewertet waren, dauerte es ein paar Monate. Es gab noch kein Internet, mit dem Daten nahezu in Echtzeit rund um den Globus geschickt werden konnten. Am 6. November dann das Ergebnis: Einstein hatte recht. Die New York Times schrieb seinerzeit: Lichter am Himmel verschoben. Und sie beruhigte zugleich, die Menschheit müsse sich deswegen keine Sorgen machen. Bei uns war die letzte totale Sonnenfinsternis im August 1999 zu sehen. Ich erinnere mich noch gut, wie wir in der Pfalz verfolgten, wie der Kernschatten heranraste, die Vögel verstummten und es dunkel wurde. Die nächste Sonnenfinsternis bei uns wird erst im Jahre 2081 zu sehen sein. Also dann, wenn alle Grünen weg sind, ausgereifte Benzin- und Dieselfahrzeuge fahren und modernste Kernkraftwerke für günstige Energie sorgen. Das Wetter ändert sich heute. Eine Kaltfront bewegt sich langsam von Westen nach Osten. Der Tag beginnt im Westen bewölkt und mit leichtem Regen. Im Osten bleibt es noch einmal warm, wie in Dresden mit 28 Grad. Ansonsten bewegen sich die Temperaturen zwischen 19 Grad in Hamburg und 22 Grad im Breisgau. Die Kaltfront vertreibt dann zum Mittwoch die letzten Reste der warmen Luft und es wird deutlich kühler. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten dazu um 12 Uhr Mittag 18 Gigawatt. Die 30.000 Windräder im Land lieferten dazu praktisch nichts. Sie standen still. Kein Wind, kein Strom, ganz einfach. Von den Photovoltaikanlagen kamen 37 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags an. Abends um 19 Uhr dagegen schon nichts mehr. Keine Sonne, kein Strom, eigentlich auch ganz einfach. Gut, dass noch die letzten konventionellen Kraftwerke vorhanden sind. Die wurden auf 33 Gigawatt Leistung um 19 Uhr hochgefahren. Doch die sollen ja auch noch weiter abgeschaltet werden. Habecks Lösung: Importe aus dem Ausland. Eine Rekordimportleistung von fast 12 Gigawatt wurde gestern um 19 Uhr importiert. Und dies zu einem recht teuren Preis von 137 Euro die Megawattstunde. Deutschland hat Energiewende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.